Ein paar kurze Bemerkungen zum Büchertisch seien mir gestattet. Es gibt ein Buch, das ist vergriffen von Herrn Schumacher und führet alles wohl, aber eine Druckerei hat in einer Ecke noch ein paar Dutzend dieses Buches gefunden und so kann ich es Ihnen heute wohl zum letzten Mal in meinem Leben auf dem Büchertisch nochmal anbieten und führet alles wohl. Die Frage wird immer wieder gestellt. Ich brauche das nicht aus der Gegenwart näher zu erläutern. Bei jedem Nachrichtensendung führt Gott wirklich alles wohl. Da ist ein Fragezeichen dahinter und ich hoffe, so habe ich schon oft gesagt, dass beim Lesen des Buches dieses Fragezeichen langsam verschwindet oder sich in ein Ausrufezeichen verwandelt. Aber wir können nicht so ohne weiteres sagen, natürlich, Gott macht alles richtig, alles wunderbar. Das können wir nur in einer Spannung durchdenken und ich kann natürlich die Frage, warum lässt Gott dies und jenes zu, auch nicht beantworten in jedem Einzelfall. Das wäre ja Anmaßung, aber wir können aus der Bibel einige Grundsätze des göttlichen Handelns erkennen, der Grundsatz der Freiwilligkeit der Geschöpfe. Er lässt sie mal machen, damit sich zeigt, was sie können und was sie nicht können. Prinzip des Ausreifenlassens des Bösen und 10 verschiedene Prinzipien Gottes. Auch von dem Buch, aus dem ich gestern zitiert habe, Urknall und Schöpfergott, fand sich doch in einer Ecke des Siegerlandes noch ein Exemplar zum Verkauf. Urknall und Schöpfergott. Ich werde auch heute daraus zitieren. Da wir ja geistliche Menschen sind, wird es keine Schlägerei am Büchertisch geben, wer dieses eine Buch nun kauft. So, und nun soll uns heute der Psalm 8 beschäftigen. In dem steht ja die Frage, die die Menschheit bis heute umtreibt, was ist der Mensch? Und wir wissen alle, dass es sehr verschiedene Exemplare gibt, nicht nur hellhäutig, dunkelhäutig, nicht nur alt und jung, sondern es gibt auch in der Gesinnung, im Verhalten total verschiedene Exemplare dieser Gattung Homo. Da gibt es also brutale Menschen, Menschenverächter, Menschenschlechter. Es gibt aber auch solche, die sich im Dienste der Nächstenliebe verzehren und die viel Gutes tun an Kranken, an Armen, an Schwachen. Und ich denke immer wieder und habe es auch im Gebet schon gesagt, Herr, du wirst doch hier unsere Stadt, in der wir wohnen und dies und jenes, unser Volk, unser Land, doch bitte nicht ganz dem Verderben preisgeben. Gedenke derer, die Barmherzigkeit üben und die gibt es auch noch. Und die Fürbitte für alle Menschen, die wir täglich tun sollen, ist ja auch nicht ohne Wirkung. Und so haben wir biblische Hoffnung. Psalm 8. Am besten lese ich den Psalm 8 vor nach meinem grünen Buch, denn dann hören Sie gleich mehrere Übersetzungsmöglichkeiten auf einmal. Der Leser dieses grünen Psalmkommentars, der Leser, der sieht dann eingerückt mit Gedankenstrich, was ist eine Wiederholung, eine Übersetzungsvariante. Beim Zuhören merken Sie das nicht so einfach. Also, ich lese die 10 Verse dieses wunderschönen und sehr aktuellen Psalms von David. Dem Musikmeister oder dem Hervorragenden, dem Leiter nach der aus Gad stammenden Weise oder nach der beim Keltern üblichen Melodie, ein dem David zugehöriger Psalm. Herr, unser Herrscher, Yahweh, unser Herr, wie herrlich, machtvoll, wunderbar ist dein Name auf der ganzen Erde. In allen Landen aller Welt. Du, dessen Hoheit am Himmel sich kundtut, dessen Majestät sich über den Himmel erstreckt, oder der du deinen Glanz gelegt hast auf die Himmel. Aus dem Munde von Kindern und Säuglingen hast du eine Macht begründet, schaffst du dir Lob. Um deiner Widersacher willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen, das Verstummen Feind und Empörer. Wenn ich anschaue deine Himmel, so oft ich deinen Himmel sehe, deiner Fingerwerk, Mond und Sterne, die du eingerichtet, so muss ich ausrufen, was ist der Mensch, der sterbliche Schwache, dass du sein gedenkst und des Menschen Kind, der Erdensohn, dass du dich seiner angst, dass du dich um ihn kümmerst, dass du darum dich sorgst. Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. das kann man auch anders übersetzen, du hast ihn wenig daran fehlen zu lassen, Gott zu sein. Fast göttliche Stellung hast du ihm gegeben. Oder du machtest ihn wenig geringer als Engel. Und du kröntest ihn mit Herrlichkeit und Hoheit. Du machtest ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder insgesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer, was irgend die Meerespfade durchzieht. Herr, unser Herrscher, Jahwe, unser Herr, wie herrlich, machtvoll, wunderbar ist dein Name auf der ganzen Erde, in allen Landen aller Welt. Psalm 8. Ich wollte Bruder Martin Buch noch um die Genehmigung bitten. Ich hole es jetzt nach, ein paar Minuten Astronomie. Sei mir das gestattet heute früh zu Anfang. Du hast nichts dagegen. Gut, dann darf ich das machen. Vorab die Bemerkung, die ich gestern Abend schon machte. Wir sind als gläubige Christen, die der Bibel, dem Worte vertrauen und dem Herrn Jesus gehören wollen, nicht blind wissenschaftsgläubig. Was die Wissenschaft sagt, das muss nicht richtig sein. Aber wir sind auch nicht von vornherein fanatische Feinde jeglicher Wissenschaft. Ich habe schon Freunde getroffen, die sagen, die Wissenschaft sagt, ist ja sowieso falsch. Ich sagte gestern Abend schon, einer Wissenschaft misstraue ich am ehesten, wie auch Bernhard Filbert es ausgedrückt hat. Bernhard Filbert sagt, die fragwürdigste von allen Wissenschaften ist die theologische Wissenschaft, denn da maßt der Mensch sich an, sozusagen über Gott sich seine eigenen Gedanken zu machen, wissenschaftlich Gedanken über Gott. Da muss man sehr aufpassen. Paulus sagt ja einmal, der natürliche Mensch, der kann durchaus sich Gedanken machen über das, was des Menschen ist. Wir können uns Gedanken machen über Biologie, Chemie, Physik, Geologie und was alles, über den Himmelskörper. Aber Vorsicht, wenn es um Theologie geht, das ist die fragwürdigste aller Wissenschaften, sagt der Atomphysiker und katholische Priester in einer Person, Bernhard Filbert, der ja auch interessante Bücher seiner Zeit geschrieben hat. Und nun möchte ich also, weder wissenschaftsgläubig noch die Wissenschaft verachtend, einiges Ihnen sagen über die Größe des Kosmos. Verlassen wir mal für ein paar Minuten hier unsere Erde. Das sieht sowieso nicht so arg schön aus. Und ich habe vorhin mal die Nachrichten an, gleich wieder aus. Ein Satz, das langte mir schon, gleich wieder aus. Ich bin froh, dass ich mal nichts mitkriege. Die sollen mal den Krieg ohne mich führen im Moment. Also ich bin jetzt nicht so interessiert. Die Bibel, das Wort, die Gesinnung Jesu, da werden wir in eine andere Welt versetzt. Man hört ja nur was, Hass, Hass, und der Hass mehrt sich. Aber gestern Abend haben wir das Lied gesungen, Liebe, die du mich zum Bilde, das ist eine andere Welt. Am 11.8. gibt es in diesem Jahr eine Sonnenfinsternis, Karlsruhe-Stuttgart und von Straßburg bis Mannheim, da ist so ein Gebiet, da ist sie sogar total, die Sonnenfinsternis. Ob ich es miterlebe, weiß ich nicht. Das ist der Tag meiner Rückkehr von Arosa voraussichtlich, der 11.8. Ob ich mich entschließe, um 4 Uhr von Arosa abzufahren, damit ich zu Hause das erlebe, weiß ich noch nicht. Es gibt bereits ein Buch darüber, über diese Sonnenfinsternis und mit was für Gläsern sie sich schützen. Also, ich zitiere einiges, das stand auch in dem Buch, das jetzt vergriffen ist, bis auf ein Exemplar, Urknall und Schöpfer Gott. Sonne und Mond erscheinen uns Menschen am Himmel in fast gleicher Größe. In Wirklichkeit besitzt der Mond einen Durchmesser von 3.476 Kilometer, die Sonne aber von 1.392.700 Kilometer. Erddurchmesser 12.756 Kilometer. Während der Mond in einem mittleren Abstand von 1,25 Lichtsekunden oder fast 400.000 Kilometer die Erde umläuft, zieht die Erde ihre Bahn um die Sonne in einer durchschnittlichen Entfernung von 8 1/3 Lichtminuten, ca. 150 Millionen Kilometer. Die gesamte Umlaufbahn des Mondes um die Erde passt bequem in die Sonne hinein. Gewaltig groß ist die Sonne gegenüber unserer Erde. Die Sonnenmasse entspricht 333.000 Erdmassen. 1,3 Millionen Kugeln von Erdgröße würden benötigt, um das Volumen der Sonne auszufüllen. 1,3 Millionen Kugeln von Erdgröße. Zweimal in der bisherigen Geschichte der Astronomie weitete sich der Kosmos dem menschlichen Auge auf staunenerregende Weise und erschloss ihm ganz neue Dimensionen. Zum einen Mal, als Galileo Galilei als erster Mensch den gestirnten Himmel durch ein Fernrohr beobachtete. Er nahm eine über jedes Begreifen riesige Anzahl von Sternen wahr, wie er 1610 in der Sternenbote schrieb. Erst viel später in unserem Jahrhundert wies Edwin Hubble nach, Hubble, H-U-B-B-L-E, nachdem man das Weltraumteleskop Hubble-Teleskop genannt hat, der wies in unserem Jahrhundert nach, dass die nebelartigen Himmelsflecken, die man auch Spiralnebel nennt, wiederum gewaltige Milchstraßen sind. Galaxien nennt man sie auch, mit unzähligen Einzelsternen. Er konnte 1924 erstmals Einzelsterne des Andromeda-Nebels auflösen und damit dieses Gebilde als eine eigene, uns benachbarte Galaxie erkennen. Heute ist man überzeugt, dass es insgesamt 100 Milliarden, wenn nicht gar mehrere 100 Milliarden von Galaxien gibt, die jeweils 10 Milliarden bis einige 100 Milliarden Sterne von der Masse unserer Sonne umfassen. Grob vereinfachend spricht man von 100 Milliarden Galaxien mit jeweils 100 Milliarden Sternen. 10 hoch 11 mal 10 hoch 11 ist 10 hoch 22, ist 10 Trilliarden Sterne. In einem Buch fand ich seinerzeit, als ich mich 4 Jahre mit diesen Dingen beschäftigt habe, bevor das Buch erschien, Urknall und Schöpfergott von 1986 bis 1990, da fand ich dann in einem Buch sogar nicht 10 hoch 22, 10 hoch 23. Und ich sagte meinem Schwiegersohn anderen Tags freudig, wir sind 10-mal so reich, als wir gestern dachten. So, wieso denn? Ja, nicht nur 10 hoch 22, 10 hoch 23 Sterne, 100 Trilliarden statt 10 Trilliarden könnte es sein. Sie sehen, das sind grobe Schätzungen, ganz genau weiß es niemand. Kannst du die Sterne zählen, fragte Gott den Abraham. Weißt du, wie viel Sternlein stehen, heißt es im Kinderlied. Wir wissen es bis heute nicht genau, das kann niemand genau wissen. Gott aber weiß es. Jetzt darf ich zwischendrin mal 2 Bibelstellen nennen. Es geht uns ja heute um die Bibel. Das ist ja der Sinn, warum wir zusammenkommen. Gottes Wort, seine Offenbarung. Und wenn ich nun lese von dieser Masse von Sternen, ich wollte es immer mal nachprüfen, wollte mal bei Nacht aufs Hausdach steigen und nachzählen, ich bin noch nicht dazu gekommen, das stimmt. Also nehmen wir mal an, die Astronomen geben sich schon Mühe, uns Seriöses vorzusetzen. Und was echte Wissenschaftler sind, ich sagte es gestern Abend schon, seriöse Wissenschaftler erkennt man daran, dass sie sich sehr vorsichtig ausdrücken. Die nicht so seriösen, die wissen alles sowieso. Aber die Seriösen wie Kippenhahn, der Astronom, der spricht von jener sagenhaften Urexplosion, die es am Anfang gegeben haben soll, den Urknall. Jesaja 40, Vers 26. Da muss ich dann schon sehr staunen. Ich habe ein manchmal sehr schwach entwickeltes Namengedächtnis, muss immer wieder um Entschuldigung bitten, wenn ich nach Ablauf eines halben Jahres oder ganzen Jahres ihren Namen schon wieder vergessen habe. Und da staune ich umso mehr über Jesaja 40, 26. Gott ist in Wahrheit der Unendliche. Wir Menschen, wir kommen auch mit der Kapazität unseres Gehirns immer mal wieder schnell an Grenzen. Wenn wir uns intensiv, vielleicht im Beruf, den ganzen Tag über mit etwas beschäftigt haben, geht es Ihnen auch so oder geht es nur mir so, dass wir dann am Abend sagen, jetzt lass mich mal in Ruhe, deine Frage, die tut mir weh im Kopf, der Kopf braucht jetzt Ruhe, ich kann nichts mehr aufnehmen und auch nichts mehr, nur einfache Dinge kannst du mir jetzt bitte noch sagen, nichts Schwieriges geht nicht, irgendwann ist Schluss im Kopf. Unser großer Gott wird nie sagen, was belästigst du mich jetzt noch mit deinen Kleinigkeiten? Ich habe mich darum so viele Galaxien und um das Erde Engel zu kümmern und um die geschichtlichen Entwicklungen weltweit und jetzt kommst du noch da mit deinem verlorenen Knopf, den du unterm Bett nicht finden kannst. Ja, wir dürfen alles ihm sagen, vom Kleinsten bis zum Größten und müssen nie befürchten, dass unser Gott sagt, also das wird mir im Moment zu viel. Er ist in Wahrheit der Unendliche, der nie an Grenzen stößt wie wir. Und so steht in Jesaja 40, 26 geschrieben, hebt zur Höhe eure Augen empor. Also, das dürfen wir schon machen, was ich im Moment mache, dass wir ein bisschen mal über die Sternenwelt nachdenken. Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat die da geschaffen? Er, der ihr Heer hervortreten lässt nach der Zahl. Das klingt so, wie wenn eine militärische Truppe vor dem Oberkommandierenden angetreten ist. Er ruft sie alle mit Namen, vor ihm reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Und dazu Psalm 147, Vers 4, Psalm 147, Vers 4, er zählt die Zahl der Sterne, er nennt sie alle mit Namen, er kennt die genaue Zahl. Er hat es nicht gut gefunden, uns die genaue Zahl in der Bibel niederschreiben zu lassen, und zumal sich das ja wohl auch ständig ändert durch Neugeburt und Sterben von Sternen. Er zählt die Zahl der Sterne. Er nennt sie alle mit Namen. Er muss auch nicht sagen, Entschuldigung, wie heißt du? Ich habe das gerade im Moment vergessen. Ob der Sirius dann auch ein Sirius ist vor Gott, das weiß ich nicht. Er zählt die Zahl der Sterne. Er nennt sie alle mit Namen. Und wenn wir die Größe des Kosmos sehen, dann möchte ich vor etwas warnen, dass wir bitte nicht sagen, unendlich viel Sterne. Nein, nein, nicht unendlich. Bei meinen Überlegungen über diese Dinge wurde mir von der Bibel her klar, unendlich ist nur Gott. Im Kosmos ist alles endlich. Die Physiker rätseln bis heute, ob es ein endliches oder unendliches Weltall gibt. Da bin ich schlauer als die Physiker, das weiß ich von der Bibel. Der Kosmos ist endlich, da brauche ich gar nicht erst Physik studieren, um dahinter zu kommen. Das ist ganz klar nach Raum und Zeit begrenzt, nur Gott ist der Unendliche. Er steht als der Unendliche über der endlichen Schöpfung, die er geschaffen hat. Er zählt sie alle, er ruft sie alle mit Namen. Weiter noch ein paar Zitate. Für die gewaltigen Entfernungen, mit denen man es im galaktischen Raum zu tun hat, braucht man ein geeignetes Maß. Es ist das Lichtjahr. Das Licht legt pro Sekunde ca. 300.000 Kilometer zurück. Das entspricht fast der Entfernung Erde-Mond. Der Abstand der Erde von der Sonne, wie schon gesagt, 8,3 Lichtminuten. Das Licht, das wir sehen, kam vor 8,3 Minuten von der Sonne. Der äußerste Planet Pluto entfernt sich auf seiner Bahn bis knapp 7 Lichtstunden von der Sonne. Ein Lichtjahr entspricht der für uns Menschen unvorstellbar großen Entfernung von fast 10 Billionen Kilometer, also fast 10.000 Milliarden Kilometer. Der nächste Nachbar unserer Sonne, der Stern Proxima Centauri, in der Nähe des Alpha Centauri, ist 4,3 Lichtjahre von ihr entfernt. Sirius, der aus unserer Sicht hellste Fixstern, 8,7 Lichtjahre. Das sind alles unsere nächsten Nachbarn. Unsere Milchstraße gehört zur lokalen Gruppe, deren Radius etwa 3 Millionen Lichtjahre beträgt und die von zwei großen Spiralgalaxien beherrscht wird, von unserer eigenen Galaxie samt ihren Begleitern, große und kleine Magellanische Wolke und einige Zwerggalaxien, sowie von der gewaltigen Andromeda-Galaxie mit ihren Satelliten, auch Andromeda-Nebel oder M31 genannt. Diese Schwestergalaxie ist 2,2 Millionen Lichtjahre weit von uns entfernt. Als spiralförmig ausgedehnte flache Scheibe mit einem gut sichtbaren leuchtenden Kern ist sie unserer eigenen Milchstraße sehr ähnlich. Man nimmt an, dass unsere lokale Gruppe Teil eines noch viel größeren lokalen Superhaufens ist, dessen Radius vielleicht 100 Millionen Lichtjahre misst und sehr viele Galaxien umfasst. Ich habe zu Hause ein Buch über diese Galaxien von Ferris. Da kann man die so abgebildet sehen. Innerhalb der gewaltigen Dimensionen des lokalen Superhaufens erscheint unsere lokale Gruppe mit dem Andromeda-Nebel und unserer eigenen Milchstraße klein und bescheiden. Es gibt viel größere Objekte, so den Virgo-Galaxienhaufen als Kern dieses Superhaufens. 50 bis 70 Millionen Lichtjahre von uns entfernt enthält er in einem Gebiet von rund 20 Millionen Lichtjahre Durchmesser etwa 2500 Galaxien, 250 große und viele kleinere. Den Virgo-Haufen beherrscht die massereichste uns bekannte Galaxie M87, ein elliptisches Riesensystem ohne Spiralstruktur, deren Masse ungefähr 3000 Milliarden Sonnenmassen entspricht. Man fragt sich, was im Zentrum dieser äußerst heftigen, energiereichen Galaxie vor sich geht. Ist hier ein ganzer Galaxienkern explodiert? Besteht der Kern aus einem riesigen schwarzen Loch, das die Masse von etwa 5 Milliarden Sternen von der Größe unserer Sonne verschlungen hat? Ein etwa 100.000 Lichtjahre langer leuchtender Strahl heißen Gases schießt aus dem Zentrum von M87 hervor als Lichtstrahl-Materie-Strahl-Radiostrahl. Wohin der Astronom mit seinem Teleskop auch blickt, er sieht Galaxien, 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 spiralförmige, elliptische, balkenförmige, linsenförmige sowie irreguläre, die durch die Gravitation eines Nachbarn aus der Form gebracht wurden. Der schon genannte Edwin Hubble deutete die Rotverschiebung des Lichtes, die Verschiebung der Absorptionslinien im Spektrum zum roten Ende hin als Fluchtgeschwindigkeit, als Expansion. Und so glauben viele, dass unser Weltall expandiert. Und da gibt es verschiedene Denkmodelle, dass es nach so und so vielen Milliarden Jahren vielleicht mal zu einem Ende kommt mit der Expansion, vielleicht wieder Kontraktion gibt. Das sind so Weltmodelle, die haben mit der Bibel nicht so sehr viel zu tun. Ich will jetzt auch Sie damit nicht mehr länger aufhalten. Wir wollen zur Bibel zurückkehren, zu Psalm 8. Wissenschaftler sind ja auch immer untereinander zerstritten und so ist auch diese Expansion immer noch, wird hinterfragt. Entfernen sich wirklich die Galaxienhaufen in dem von Hubble berechneten Maße von uns fort? Je entfernter, desto schneller. Gibt es diese Expansion des Weltalls wirklich? Die Aufdeckung eines einzigen grundlegenden Denkfehlers im Berechnungssystem von Hubble könnte genügen, um die Rotverschiebung in den Spektren anders zu deuten und alle bisher für wahr gehaltenen galaktischen Entfernungen fragwürdig zu machen. Die Möglichkeit ist ja nie auszuschließen, dass wir Menschen bei komplizierten Gedankengängen einen Fehler machen, einen Tatbestand übersehen. Ein solcher Tatbestand könnte zum Beispiel die Ermüdung oder Alterung des Lichtes sein. Ich habe das vor kurzem noch in einer Zeitschrift wieder gefunden, dass man das heute sehr in Frage stellt. Und es könnte sein, dass das Licht auf seinem langen Wege vielleicht ermüdet oder nimmt die Masse jedes Atoms im Laufe der Zeit zu. Manche Forscher stellen mit allem Ernst derartige Fragen. Dann wären jene Welten, die wir 4 Milliarden Lichtjahre weit entfernt halten, in Wirklichkeit viel näher bei uns. Der Kosmos hätte unsere Wissenschaft überlistet. So wie die Gibeoniter in den Tagen Josuas die Israeliten überlisteten. Israel war damals im Begriff, das von Gott versprochene Land einzunehmen, das südliche und danach das nördliche Kanaan. Nach der Einnahme Jerichos war nun auch die Stadt Gibeon zu überwältigen. Die Gibeoniter aber ersannen eine List. Sie täuschten gewaltige Entfernungen vor, die gar nicht existierten. In alten Kleidern, mit alten und geflickten Schuhen an den Füßen und hartem, zerbröckeltem Brot in den Händen erschienen sie vor Josua. Sie sagten, wir kommen aus fernen Landen, so schließe nun einen Bund mit uns. Das taten die Israeliten auch. 3 Tage später wurde ihnen klar, dass die armen Wanderer aus fernen Landen ganz in der Nähe wohnten. Josua 9. Wartet eine ähnliche Überraschung auf unsere Wissenschaftler? Rudolf Kippenhahn meint allerdings, alle Versuche der kosmischen Rotverschiebung eine andere Erklärung zu geben, sind bisher fehlgeschlagen. Sprechen Sie bitte nie von unendlich vielen Sternen, unendlich großem Kosmos, unendlich ist nur Gott, und für ihn ist es eine Kleinigkeit, sich die Namen von 10 Trilliarden oder auch mehr Sternen zu merken und sie zu rufen, wann immer er will. Das macht unserem Gott gar nichts aus. Da können wir nur ausrufen mit dem Lied, das wir gesungen haben, wie groß bist du, wie groß bist du. Ist unsere Schöpfung gewaltig groß, die Galaxien. Und das hat dann leider für uns einen Nebeneffekt, nicht wahr? Wenn wir jetzt gehört haben, wie groß mag der Kosmos sein, noch größer, Milliarden und Lichtjahre und Abermilliarden. Das hat den traurigen Nebeneffekt, ich werde gleichzeitig immer kleiner. Und die Anfechtung kann schon an uns herankommen, oh Gott, hast du für mich wirklich noch Zeit? Bin ich dir was wert? Ich staune wirklich über diesen Psalm 8, dass hier der David eine ganz moderne Anfechtung bereits zu seiner Zeit zur Sprache bringt. Er war Schafhirte, auch bei Nacht. Und wenn er den wolkenlosen, gestirnten Himmel beobachtete, da hat ihm wohl Gott etwas geoffenbart. Das sind nicht ein paar kleine Lämpchen da aufgehängt, das müssen gewaltige Welten sein. Gott hat ihm sicher nichts gesagt in der Sprache der Astronomen, und von Galaxien und Lichtjahren hat er ihm nichts gesagt. Aber David hat erkannt, das sind gewaltige Welten. Und wer bin dann ich? Oh Gott, wenn ich anschaue deinen Himmel, deine Fingerwerk, die du kunstvoll gestaltet mit den Fingern. Gestern Abend hörten wir ja schon von Bara, Yatzar, Yassar. Gott schafft, Gott formt und Gott stellt vollends her. Bei seinem Schöpfungswerk, wer bin dann ich, hast du dann für mich noch Zeit? Oh doch, sagt David, der Mensch ist immerhin was wert, wenn ich hier meine Rinder- und Schafsköpfe ansehe, du hast mich schon Chef gemacht über die alle. Oh Herr, was ist der Mensch? Ich bin der Herr über alle, die da, die Schafe, die Rinder, was ist der Mensch? Und diese Aussage des David, alles hast du dem Menschen unterworfen, die Tierwelt, die Erde, das kommt ja her von 1. Mose 1, vom Schöpfungsbericht, auf den bezieht sich da der David zurück. Ja, du hast wirklich dem Menschen alles unterworfen, da, die ich hier zu weiden habe, die Rinder und Schafsköpfe, da bin ich der Chef. Ja, und das wird im Neuen Testament nun in gewaltiger Weise prophetisch erweitert. Hebräer 2, 1. Korinther 15, alles hast du dem Menschen unter die Füße getan, und da geht es dann nicht mehr um Schafe und Rinder, da geht es dann um die Erde und auch um die Neuschöpfung. Nicht den Engeln hat er die kommende neue Schöpfung unterworfen, sondern dem Menschen, der wahre Mensch, der Menschensohn, Jesus Christus und die zu ihm gehören, denen hast du das All unterworfen, alles hast du unter seine Füße getan, das All wird ihm unterworfen, 1. Korinther 15, 27, 28. Soweit wird dieser Gedanke des David ausgedehnt im Neuen Testament. Wir werden bei der Gelegenheit immer kleiner. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Was ist der sterbliche Schwache, dass du dich um uns kümmerst? Herr, hast du wirklich Zeit für mich? Gibt es nicht viel Wichtigeres für dich zu tun? Wird der große Gott zu uns sagen, jetzt kommst du mir auch noch mit den Kleinigkeiten. Ich habe ja doch wirklich anderes zu tun. Der Virgo-Galaxienhaufen mit seinen Energien ist ein bisschen wichtiger als du. Nein, so sagt Gott nicht. So sagt Gott nicht. Wir haben ca. 6 Milliarden Menschen zurzeit auf der Erde, und dann kommt man sich im Gewühl einer Großstadt schon etwas kleiner vor als zu Hause in der Familie. Sollte ich jemals hochmütig werden, dann hat es Gott ganz leicht, mich zu demütigen. Sollte ich je denken, oh Herr, Herausgeber einer Zeitschrift, oh fast 3000 Leser, oh das ist doch was, das macht nicht jeder, dann hat es Gott ganz leicht, mich zu demütigen. Sollte da je ein Hochmut aufkommen, dann sagt Gott, sag mal, den wievielsten Teil der Menschheit erreichst du denn mit dieser Zeitschrift? Und da muss ich antworten, ja, ach Gott, wenn die Auflage aufs Doppelte steigen würde, wenn Sie hier im Siegerland und all überall so kräftig werben, dass von 3000 auf 6000 klettert, dann würde ich ja ein Millionstel Teil der Menschheit erreichen. Also bleiben wir klein und bescheiden. Aber Gott arbeitet mit dem Kleinen, Gott sieht auf das Kleine. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil, das könnte man nennen, das Evangelium des achten Psalms. Gott kümmert sich um das Kleine. Das ist eine Linie, die durch die ganze Bibel hindurchläuft. Ich habe übrigens einen doppelten Trost bereit, wenn Sie sich klein vorkommen, angesichts der gewaltigen Dimensionen, von denen ich eben gesprochen habe. Und da habe ich ja noch gar nicht mal von der Welt der Engel geredet und von der unsichtbaren Lichtwelt und unsichtbaren Finsterniswelt. Ich habe ja nur vom sichtbaren, messbaren, der Raumzeitwelt gesprochen. Wenn Sie sich klein vorkommen, habe ich einen doppelten Trost, einen weltlichen und einen biblischen. Der weltliche Trost, der sieht so aus: Wir Menschen sind klein. Ach ja, wenn wir nur auf einen hohen 3000er sind in der Schweiz, was ist der Mensch? Wir Menschen sind klein, aber wiederum sind wir ja doch auch nicht das Kleinste. Da gibt es Kleineres. Hunde, Katzen, Würmer, Ameisen. Und da gibt es noch Kleineres bekanntlich, nicht wahr? Wir interessieren uns und unsere Techniker und Wissenschaftler interessieren sich in zunehmendem Maße für Mikrotechnik und Mikroelektronik. Ich habe neulich gelesen, dass man eine ganz neue Art von Laserstrahl irgendwo entdeckt hat. Eigentlich muss er Atomstrahl heißen, nochmal tausendfach kleiner als die bisherigen Laserstrahlen. Ach ja, das könnte man gut anwenden für unsere Chips und unsere Computer. Also eines Tages wird alles nochmal hundert oder tausendmal kleiner. Was gibt das für eine Art von Technik? Aber was kann der gefallene Mensch für Unsinn und Gefahren damit anrichten? Das Kleinste sind wir nicht. Der Mensch ist in der Mitte zwischen der Mikrowelt und der Makrowelt. Makrokosmos, milliardenfach Galaxien gewaltiger Größe. Aber auch die Mikrowelt, für die wir uns zunehmend interessieren und die technisch gesehen sicher noch eine große Zukunft hat. Mikrowelt, Makrowelt, der Mensch als Wesen der Mitte. Das ist der weltliche Trost. Also das Allerkleinste sind wir ja nun auch wieder nicht. Und dann gibt es eben den biblischen Trost, den haben wir in Psalm 8. Das ist nicht etwa eine Zweifelsfrage, wenn David sagt, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Das ist ein bewundernder Ausruf. Du kümmerst dich wirklich um uns. Was ist der Mensch, der Sohn des sterblichen Schwachen, der Sohn des Enosch? Du kümmerst dich um ihn, du sorgst dich um ihn, du machst dir Gedanken um den Menschen. Das könnte man nennen das Evangelium des achten Psalms, und ich möchte jetzt einige Bibelstellen lesen, aus denen hervorgeht, diese Linie zieht sich durch die ganze Schrift. Gott kümmert sich um das Kleine. Der natürliche Mensch setzt auf Größe, Militär setzt auf Durchschlagskraft der Waffen. Ach ja, es wird immer so schön gesagt von den Militärs, wir müssen unsere Waffen modernisieren, up to date, auf den neuesten Stand bringen. Ja, noch besser, noch größer, noch schöner. Was heißt das denn im Klartext, dass man damit noch besser morden kann? Nun ist ja gut, wenn die Waffen präzise sind und nicht ein Krankenhaustreffen neben einem Militärlager. Das ist schon gut, aber in Wirklichkeit geht es ja bei all diesen Dingen um Zerstören, Zerstören, das bringen wir Menschen fertig, ja, das können wir. Ich will mich jetzt nicht äußern zum Kosovo-Konflikt, das ist ja nicht meine Aufgabe. Aber wir Menschen können das, ja, kaputt machen, das können wir. Nachher brauchen wir hohe Summen und Jahre, um einigermaßen alles wiederherzustellen. Brücken und Straßen und Häuser und alles Mögliche. Ganz abgesehen von den seelischen Qualen und dem Tod vieler Menschen. Damit will ich, weiß Gott nicht, den Milosevic irgendwie rechtfertigen. Das sind ganz schreckliche Dinge, wie der Mensch, geschaffen im Bilde Gottes, zur Karikatur entartet ist. Schlimmer als das Tier. Sodass es ja Affen geben soll, die sagen, wenn die Rede ist von der Affenabstammung des Menschen, nee, Dankeschön, auf solche Verwandtschaft verzichten wir liebend gerne, sagen die Affen. Habe ich schon mal gelesen. Also, was ist der Mensch? Das ist unsere Chance, dass Gott ein Gott ist, der das Kleine eben nicht übersieht, der sich für das Kleine interessiert, der sich des kleinen, schwachen, armen, elenden, ja sogar der Sünder annimmt, die nach ihm schreien um Rettung. Gott kümmert sich um das Kleine, und bei seiner Auswahl, die er trifft, beginnt er nicht beim Großen. Der natürliche Mensch setzt auf Größe, Militär setzt auf Durchschlagskraft der Waffen, Demokraten setzen auf Masse, Masse der Stimmen, wer hat die Mehrheit? Gott setzt auf das alles nicht, sondern trifft seine Auswahl nach ganz anderen Kriterien, klein, schwach, arm, aber hungernd und dürstend nach der wahren Gerechtigkeit Gottes, hungernd nach der Liebe Gottes. 5. Mose 7, Vers 7 wird dem Auswahlvolk Israel Folgendes gesagt: Nicht weil ihr mehr wäret als aller Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr, Jahwe, der ewig Seiende, euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst. David selber hat es ja im eigenen Leben erlebt, dass Gott das Kleine nimmt, das Unbeachtete, das, was eigentlich gar nicht an der Reihe ist. Als es darum geht, 1. Samuel 16, ich will das jetzt nicht alles genau vorlesen im Einzelnen, als es darum ging, nach der Verwerfung des Königs Saul einen neuen König für Israel zu finden, da wurde ja der Prophet losgeschickt. Das können Sie also 1. Samuel 16 im Einzelnen nachlesen, mit der Ölflasche, um einen neuen König zu salben. 1. Samuel 16. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du um den Saul trauern? Fülle dein Horn mit Öl, geh hin, ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden. Und er hat eine Reihe von Söhnen und die Söhne marschieren da alle der Reihe nach auf, angefangen von dem Ältesten, hochgewachsen, strahlend, mächtig. Das wird er doch wohl sein, der neue König Israels. Den hat Gott nicht auserwählt. Der zweite kommt, der dritte kommt. Alle kommen sie, sind das der Knaben alle? Ja, das sind eigentlich alle meine Söhne. Ist da keiner dabei, den Gott erwählt hat? Also der Kleine, der ist noch da draußen. Ja, der ist ja sowieso zu jung und zu klein und zu schwach. Der hütet da draußen das Vieh auf der Weide. Den lass holen, den lass holen. Und so wurde der David geholt und er, der Jüngste, wurde zum König auserwählt. Das hat David im eigenen Leben erlebt, wie Gott das kleine, schwache, das man für unbrauchbar hält, gerade das nimmt er. 1. Korinther 1, 25, jetzt geht es um die Auswahl der Gemeinde. Das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Mächtige, nicht viel Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht oder nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache. In der Nazizeit musste sich Karl Geier einmal vor einer Behörde, musste er Rede und Antwort stehen. Also Sie fahren da umher in Deutschland und predigen. Was sind Sie eigentlich? Sind Sie Pastor? Wo haben Sie studiert und zu was gehören Sie? Gehören Sie zu der Kirche, zu der? Nein, 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 nein. Am Ende wurde der ganz wütend, weil er den Karl Geier nirgendwo einordnen konnte und sagte: Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind nichts. Und dann konnte er gehen. Und Karl Geier sagte, draußen vor der Tür sei ihm eingefallen, was nichts ist, das hat Gott auserwählt. Ja, nicht das Edle, sondern das Unedle und Verachtete der Welt und was nichts ist, auf dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Wenn Gott anders vorgehen würde und nehme all die edlen, starken, stolzen, begabten, hochbegabten zuallererst, dann würden die sagen: O Herr, das verstehe ich gut, dass du mich erwählt hast zu deiner Gemeinde. Ich bin ja auch der passende Mensch dafür. Mit mir, da kannst du deine Gemeinde weiterbringen. Nein, so nicht. Ein paar Edle hat er dazwischen gemischt und ein paar Weise. Mal ist auch ein Theologieprofessor ein gläubiges, schlichtes Gotteskind, vom Geiste Gottes erfüllt. Mal auch einer in höheren Ämtern dieser Welt, aber die sind selten. Wir sehen, diese Linie zieht sich durch die ganze Schrift und ich möchte noch nennen Jesaja 57, Vers 15. Jesaja 57, Vers 15, wo es heißt: denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligen und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Drei Wohnungen Gottes. Erstens in der Höhe des Himmels, in einem Licht, da niemand zukommen kann. Zweitens im Heiligtum, Stiftshütte, Tempel. Und dann hat Gott noch eine dritte Wohnung und die gefällt ihm besonders. Bei Menschen, die sagen, mit mir ist nicht viel los, also das kommt mir schon erstaunlich vor. Das kommt mir vor, wie wenn ein reicher Mann mir zeigt, hier ist meine Villa, schau sie dir mal an, wunderschön. Ich habe aber noch eine zweite am Mittelmeer, die zeige ich dir mal auf Dias, wunderbar. Und dann habe ich noch eine dritte Wohnung, so ein elendes Gartenhäuschen. Und da bin ich am liebsten. Es ist schon ein bisschen alt und nicht mehr ganz gut in Stand. Da schlafe ich manchmal von Samstag auf Sonntag. Mein altes, verfallenes Gartenhäuschen, das gefällt mir am besten. So kommt mir das vor, wenn mir der große Gott sagt, ich wohne in der Höhe und ich wohne im Heiligtum und ich wohne bei Menschen, die sagen, ach Herr, ich brauche eine Rettung, mit mir ist nicht viel los. Ach Herr, ich falle immer wieder in Sünden. Ach Herr, ich brauche dich, wohin ich schaue, brauche ich dich. Menschen, die vielleicht unter Depressionen leiden, Krankheiten haben, in Sünde fallen. Gott nimmt sich der Sünde an. Jesus war der Sünderheiland. Unsere Kleinheit, unsere Schwachheit, nicht einmal eine Sünde, wenn wir sie nicht lieben und festhalten wollen, sondern sie ihm bringen wollen, dem Sünderheiland, ist ein Hindernis, dass er sich an uns verherrlichen könnte. Nicht einmal unsere Sünde, wenn wir sie ihm bringen und Rettung wollen und seine Kraft wollen und seinen Geist. Ein Hindernis könnte etwas anderes sein, wenn wir sehr mit uns und unserer Frömmigkeit zufrieden sind, wie die Pharisäer, wenn wir denken, ja doch, es läuft alles gut zur Zeit, ach Herr, da hast du dir einen Prachtskerl erwählt, ach Herr, wunderbar, ja, aber die da und die da, die sind nicht so gut wie ich. Pharisäer und Zöllner. Was ich nannte, das Evangelium des 8. Psalms, das ist die wunderbare, gnädige Herablassung des großen Gottes zum schwachen, armen, kleinen. Und das ist es ja gerade, was im Neuen Testament Gnade genannt wird. Gnade. Epheser 1,7, wir haben Erlösung und Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade. Gnade heißt, Gott lässt sich zum armen, schwachen herunter. Er, der das ja nicht nötig hätte. Er kümmert sich um uns. Er sorgt sich um uns. Gott liebt das Kleine. Und das wird ja auch im Psalm 8 dann noch weiter ausgeführt, in dem von den kleinen Kindern die Rede ist. Jesus selber liebte ja auch die Kinder. Er hat sie nicht getauft, aber gesegnet. Jesus wurde Kind. Jesus wurde ein Handwerker. Jesus war ein Wurm am Kreuz. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Psalm 22. Jesus selber ging den Weg der Niedrigkeit ins Kleine, Übersehene, Verachtete, nicht einmal Theologie studiert und dann predigt er dort. Und die Leute haben gesagt, was will denn der eigentlich, dessen Eltern kennen wir doch. Wer hat ihm dann auf einmal diese Vollmacht und Autorität verliehen? Psalm 8, Vers 3 zeigt auch diese Linie. Die dreisten Reden seiner Feinde und Leugner, die ihm Dank und Ehre vorenthalten, lässt Gott übertönen durch das Lob unverbildeter junger Kinder, die, Zitat von Eduard König, durch junge Kinder lässt er die dreisten Reden seiner Feinde übertönen, die noch nicht durch unnatürliche Zweifelsucht ihre unwillkürliche, weil dem menschlichen Schlussvermögen sich aufdrängende Annahme eines Weltbaumeisters unterdrückt haben. Ja, manchmal haben es die Unstudierten und Ungebildeten leichter als die Studierten und Gebildeten. Ich sagte es gestern Abend schon, was wir Bildung nennen, ist manchmal Einbildung und Verbildung statt wahre Bildung. Nichts gegen wahre Bildung. Aber oftmals gibt es auch Einbildung und man ist dann so arg schlau, dass man einen einfachen logischen Schluss nicht mehr ziehen kann. Wo eine Schöpfung ist, da muss ein Schöpfer sein. Wo etwas Wohldurchdachtes ist, da muss ein Denker sein. Diesen einfachen Schluss, ich sagte es gestern Abend schon, Missionare aus Afrika berichten, dass die Naturvölker diesen natürlichen Schluss noch ziehen. Sie kennen Jesus nicht, Sie kennen den wahren Gott nicht in biblischer Weise, aber Sie glauben, dass ein Gott den Bach, den Baum, den Berg geschaffen hat. Das ist logisch. Aber wir sind manchmal so arg gebildet, dass wir sagen, nein, das Nichts hat die Welt hervorgebracht. Der Zufall hat die Welt erschaffen. Mein Geist hat durch rückwärts wirkende Verursachung die Welt geschaffen. Solche Torheit sagt ein englischer Professor. Ja, und andere Bücher von gelehrten Leuten oder die sich dafür halten. Hans-Joachim Krauss schreibt in seinem Psalmenkommentar zu Psalm 8, Gott tut seine großen Taten durch scheinbar ganz unzureichende Mittel, damit sich seine Macht umso deutlicher offenbare. Aus dem stammelnden Lob der Kinder baut Jahwe ein Bollwerk, errichtet er eine bleibende Macht, die gegen die Feinde Gottes gerichtet ist und ihnen ein Ende bereitet. Die großartigste Aussage des über den Menschen haben wir ja in Psalm 8, Vers 6. Der Mensch ist wenig niedriger als Gott. Eduard König hat 1927 seinen Psalmenkommentar geschrieben. Eduard König war eine Kapazität, wenn nicht gar die Kapazität bezüglich der hebräischen Sprache Anfang dieses Jahrhunderts. Ich kann mir gut merken, wann und wo er geboren wurde. Er wurde geboren im gleichen Ort wie Wolfgang Jugel und im gleichen Jahr wie Sträuter, also 1846 in Reichenbach im Vogtland, wurde dieser Professor Eduard König geboren. Noch mit 80 Jahren gab er Kommentare heraus. Also, und Eduard König schreibt, hier bedeutet Elohim wirklich Gott. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, hebräisch Elohim. Elohim kann Gott bedeuten, kann aber auch Engel bedeuten. Die Engel, die Götter, werden auch so genannt. Und die Bnei Elohim sind die Söhne der Götter, Söhne Gottes. Was ist nun hier gemeint in Psalm 8, Vers 6? Die meisten Übersetzer übersetzen Engel oder jemand übersetzt Gotteswesen. Hans-Joachim Krauss, wenig geringer als himmlische Wesen. Hans-Joachim Krauss hat geschrieben, der kleine, hinfällige Mensch gehört nach Jahwes Bestimmung zur Welt Gottes. Von Gott hat er unfassbare Herrschaftsbefugnisse verliehen bekommen. Der Mensch hat unmittelbar unter den himmlischen Wesen, die Jahwes königlichen Thronsitz umgeben, seinen ihm von Gott angewiesenen Platz. Er ist in alttestamentlicher Begrifflichkeit ausgedrückt Elohim-artig erschaffen. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. König weist darauf hin, Eduard König, dass der David sich hier zurückbezieht auf das erste Kapitel der Bibel. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn und setzte ihn als Haupt der ganzen Schöpfung über die Erde. Ach ja, und was machen wir mit der Erde? Hat er ihn als Haupt eingesetzt. Elohim bedeutet hier wirklich Gott wegen der Rückbeziehung des Ganzen auf 1. Mose 1, 26, 27. Man kann natürlich diesen Vers auch auf die Engelwelt deuten und so wird es auch in Hebräer 2 gemacht, auf Jesus bezogen. Du hast ihn für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. So wird dieser Vers dort verstanden. Aber sonst geht es letztlich wirklich darum, dass der Mensch im Bilde Gottes, nicht der Engel, erschaffen ist. Das Gottesbild wurde zur Karikatur. In diesen Tagen, wo wir so viele ungute Nachrichten hören in der Völkerwelt, da werde ich dann auch gelegentlich an ein Wort von Professor Sträuter erinnert. Sträuter, 1846 bis 1922. Er lebte 30 Jahre in den USA und wirkte dort zuletzt als Judenmissionar in New York im letzten Jahrzehnt vergangenen Jahrhunderts. Und Sträuter hat sich öfter ironisch über die Frömmigkeit der USA geäußert. Ja, die Amerikaner, also die sind so fromm und nollens wollens werden die Völker christlich gemacht. Eventuell kann man ja mit Panzern nachhelfen, dass sie christlich werden. Aber nach Daniel 7 gibt es so wenig christliche Völker, sagte Sträuter, wie es christliche Löwen, Bären und Tiger gibt. Also dieser Satz gefällt mir. Die Weltreiche haben Raubtiercharakter. Zurzeit kriegt man es ja wieder eindrücklich vor Augen geführt, ob nun da und da die Gerechtigkeit mehr auf der Seite ist als auf der anderen, das lasse ich jetzt mal außer Acht. Aber wir sind raubtierhaft, die Menschen, die Völker, die Großen namentlich, sind raubtierhaft. Es gibt so wenig christliche Völker, wie es christliche Löwen, Bären und Tiger gibt, hielt seinerzeit Streuter seinem ach so frommen Amerika entgegen. Tierwesen statt Gotteswesen, ja, manchmal benehmen wir uns schlimmer als die Tiere, wir sind viel furchterregender als die Tiere, die können keine ABC-Waffen bauen und anwenden, wir aber können es. Ja, aber Erneuerung ist möglich. Wir müssen nicht beim Negativen stehen bleiben. Wir haben eine lebendige Hoffnung aus der Schrift. Erneuerung ist möglich. Gott will den zur Karikatur entarteten Menschen, wie böse sind Menschen oft gegeneinander, nicht nur die Völker mit ihren Waffen, auch in den Familien geht's nicht immer ganz schön zu. Was fügen sich manchmal Eheleute an Verletzungen zu? Jungen Leuten gebe ich manchmal den Rat, streitet mal in eurer Ehe, streitet ein bisschen. Aber bitte überschreitet eine Grenze nicht. Eine rote Linie sollte jeder junge Ehemann und junge Ehefrau immer beachten. Eine rote Linie, bitte nicht darüber. Ich meine nicht die Bodentruppen im Kosovo mit roter Linie, ich meine was anderes. Dass du den anderen nicht so verletzt, dass er zutiefst getroffen ist und das Monate und Jahre behält, das hat er zu mir gesagt, so hat er mich behandelt. Bitte streitet ruhig herum, im Alter muss gestritten werden, da ist man nicht immer einer Meinung, aber bitte mit einer gewissen Achtung vor dem Nächsten, nehmt seine Argumente ernst und sagt nicht, was der oder die sagt, ist sowieso Unsinn, bitte so nicht, nehmt den anderen ernst und überschreitet die rote Linie nicht, dass einer sich auf Jahre hin verletzt und gedemütigt fühlt. Bitte so nicht, sondern wisse noch immer, was du sagst. Nun, Gott erneuert den zur Karikatur erarteten Menschen. Und wo fängt er an? Bei uns fängt er an, bei der Gemeinde Jesu fängt er an. Wir werden wieder zurück erneuert in das Bild Gottes, Kolosser 3, Vers 10. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes an uns. Jesus-Ähnlichkeit, Gott-Ebenbildlichkeit. Kolosser 3, Vers 11. Da gibt es einen neuen Menschen. Kolosser 3, 9. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Nach dem Bilde Gottes ist der neue Mensch geschaffen. Ähnliches Epheser 4, 22 bis 24. Ich habe ein kleines Heftchen geschrieben, was ist der Mensch und was ist seine Bestimmung. Liegt auch auf dem Büchertisch. Und seinerzeit habe ich, das sind Auszüge aus dem Buch Urknall und Schöpfergott, seinerzeit habe ich mal zusammengetragen einige Definitionen, was ist der Mensch. Damit möchte ich Sie zum Schluss dieser Stunde noch beglücken. Einige Definitionen, was ist eigentlich der Mensch, Elend und Hoheit des Menschen. Da können Sie die verschiedensten Definitionen finden, was ist der Mensch wert. Dr. Paul Müller schrieb in einem Buch, ein Chemiker soll einmal ausgerechnet haben, was der Mensch wert sei. Das Fett des Körpers reiche für 7 Stück Seife, das Eisen zu einem Nagel mittlerer Größe. Mit dem Zucker könne man ein kleines Salzfass füllen, mit dem Kalk einen Hühnerstall weißen, der Schwefel reiche, um einen Hund vom Ungeziefer zu befreien. Der Mensch ist so gesehen nicht mehr als einige Dollars wert. Ein anderer weltlicher Autor aus den USA hat geschrieben, verglichen mit den Sternen sind wir Eintagsfliegen, flüchtige, vergängliche Wesen, die ihr ganzes Dasein in einem einzigen Tag durchlaufen, winzige, schwache Flämmchen, die zu Milliarden auf der Oberfläche einer sonderbar kalten, abnorm festen, fantastisch fernen Kugel aus Silikat und Eisen aufflackern, um sogleich wieder zu verlöschen. Aber dieser Sagan hat auch Folgendes geschrieben: Jeder einzelne von uns stellt in kosmischer Sicht eine Kostbarkeit dar. Schlagen wir also dem Andersdenkenden nicht gleich den Schädel ein, denn in 100 Milliarden Galaxien werden wir seinesgleichen nicht noch einmal begegnen. Ja, das gilt sogar für Zwillinge. Und dann hat Monod geschrieben, dieser Vertreter der Zufallslehre in dem Buch Zufall und Notwendigkeit, Das klingt sehr traurig. Das ist die ganze Traurigkeit des verlorenen Menschen, der sich nicht weiß unter der Regie eines liebenden Gottes und Vaters und in der Hand eines liebenden Heilandes. Da nehmen manche einen Strick und hängen sich auf bei solch einer Weltanschauung. Monnet hat geschrieben, der Mensch weiß endlich, dass er in der teilnahmslosen Unermesslichkeit des Universums allein ist, aus dem er zufällig hervortrat. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen leiden oder verbrechen. Alles gleichgültig. Du bist auf dich alleine gestellt. Und auf solch einer Weltanschauung heraus kommt dann jegliche Brutalität. Aber Bernhard Filbert hat sich anders ausgedrückt. Der Mensch ist als Gottes Ebenbild geschaffen, die Begegnung des Geistes mit der Materie, des Göttlichen mit dem Irdischen. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung, Personalität, selbstbewusstes Leben, lebendiges Ich selbst gegenüber dem anderen, gegenüber Welt und Geist, gegenüber Sein und Wissenschaft. Der Mensch ist das in sich offene, unbestimmte, ungesicherte Wesen in der Mitte der Schöpfung. Wir sind Person, weil Gott, der Schöpfer, Personalität ist. Andere aber haben in ihren Büchern geschrieben, weltliche Autoren, eine Wegwerfpackung sei der Mensch, gerade gut genug, ein paar Gene eine Generation weiter zu transportieren. Oder der Mensch ist eine Hautkrankheit der Erde, ein Ungeziefer der Erdrinde, ein Fehlschlag der Natur, ein Irrweg der Evolution, der besser vermieden worden wäre. Ganz anders klingt es, wenn gläubige Theologen sich zu der Frage äußern. Helmut Gollwitzer hat den wunderschönen Satz geschrieben, der Mensch ist bestimmt, diejenige Stelle in der Schöpfung zu sein, an der Widerspiegelung der göttlichen Liebe stattfindet. Jetzt wissen wir, wozu wir da sind, falls wir es noch nicht wussten. Widerspiegelung der göttlichen Liebe, dass ich die Liebe Gottes aufnehme und die Liebe des Herrn und Heilandes und widerspiegele zu ihm hin, aber auch zum Nächsten, zu anderen Menschen. Widerspiegelung der göttlichen Liebe. Kann das ein Tier, kann das ein Stern, kann das eine Galaxie, kann das die Erdkruste? Wir können das. Widerspiegelung der göttlichen Liebe. Karl Heim, der Theologe, hat geschrieben, der ewige Gott zieht dieses kleine Wesen zu sich herauf und macht den Menschen zu seinem Gegenüber, zu seinem Partner, zu seinem Du, mit dem er sprechen kann, wie ein Mensch mit seinesgleichen spricht. Er zieht ihn in seine persönliche Gemeinschaft hinein. Und von Jakob Kröker, Missionsdirektor Jakob Kröker, Licht im Osten, gefällt mir sein Satz so besonders gut. Wohl ist die Menschheit zu einem verlorenen Sohn geworden, nämlich durch den Sündenfall. Aber die Möglichkeit, durch Erlösung ein wiedergefundener Sohn zu werden, hat sie unverlierbar in die Fremde mitgenommen. Wunderschöner Satz, eignet sich zum Auswendiglernen. Lernen Sie mal solche Sätze aus und in und anwendig. Kröker hat auch geschrieben, durch den Menschen empfängt die Schöpfung das Höchste, was sie überhaupt von einem Geschöpf zu empfangen vermag, die Inspiration und damit die Herrschaft seines Geistes. Soll jedoch dieses Höchste für die Schöpfung und ihre mannigfaltigen Lebensformen nicht Knechtung, sondern Erlösung aus der Knechtschaft, Freiheit aus der stofflichen Gebundenheit sein, so muss der inspirierende Geist des Menschen selbst erlöst und frei sein. Nur als Beherrschter kann er herrschen, nur als Begnadigter begnadigen, nur als Erlöster erlösen. Und die wunderbarste Aussage, Psalm 8, Vers 6, der Mensch ist wenig niedriger als Gott. Wir müssen also nicht verzagen, der Mensch ist klein, arm, schwach, er ist klein, schon kosmisch gesehen sehr klein, aber Gott ist ein Gott, der liebt das Kleine, beachtet das Kleine, kümmert sich um das Kleine. Das ist deine und meine Chance. Für diese Gnade wollen wir ihm danken. Amen.